NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Heftige Kämpfe um Kobane, kurdische Peschmerga erreichen die Stadt. Wahlen in der Ostukraine, Russland fährt harten Kurs. Rückschlag für die private Raumfahrt, Absturz von Spaceship 2 wirft Fragen auf. Auftakt der neuen EU-Kommission, Hoffnung auf neue Impulse und im Sport die Samstagsergebnisse der Bundesliga. Mehrere tausend Kurden sind heute aus Solidarität mit den Kurden in der nordsyrischen Stadt Kobane bundesweit auf die Straße gegangen. Kurdenorganisationen hatten weltweit zu Demonstrationen gegen die Islamisten aufgerufen. In Kobane selbst gab es heftige Kämpfe. Kurdische Peschmerga haben eine neue Offensive begonnen. Jürgen Striak mit den Einzelheiten.
Kurden, die aus Kobane in die Türkei flüchteten, jubeln und die Peschmerga-Kämpfer antworten mit Schlachtrufen. Als sich ihre Einheiten in der Nacht im türkischen Suruç mit schweren Waffen, Munition und Artilleriegeschützen auf den Weg machen, sind es noch rund 15 Kilometer bis Kobane. Inzwischen haben sie die Grenze überquert und sind eingetroffen. An Gefechten sollen sich die knapp 150 Kämpfer in den wenigen Stunden seit ihrer Ankunft in dem nordsyrischen Grenzort noch nicht beteiligt haben. Die türkische Regierung hatte einer Verlegung der nordirakischen Peschmerga-Kämpfer über die Türkei zugestimmt. In den vergangenen Tagen waren auch rund 200 Kämpfer der Freien Syrischen Armee in Kobane eingetroffen. Sie wollen sich ebenfalls am Kampf gegen die IS-Extremisten beteiligen. Vermutlich war das eine Forderung der türkischen Regierung für die Zustimmung zur Peschmerga-Verlegung. Die Türkei hat kein Interesse daran, dass die syrische Opposition, die das Assad-Regime bekämpft, außen vor bleibt. Die Terrorgruppe Islamischer Staat kann ohnehin nur am Boden erfolgreich bekämpft werden. Die Luftschläge der von den USA geführten Militärkoalition werden nicht reichen. Dasselbe gilt für den Kampf gegen den IS im Irak. Im Norden des Landes versuchen Kurdenkämpfer, die Dschihadisten zu vertreiben, zum Beispiel aus der Stadt Sinjar, nördlich von Mosul. Hier haben Peschmerga-Truppen in der letzten Nacht eine Offensive begonnen. Westlich von Bagdad in der Provinz Anbar sind es vor allem irakische Regierungstruppen und einige schiitische Milizen, die die Dschihadisten bekämpfen könnten. Aber auch sunnitische Stämme aus der Provinz versuchen Widerstand zu leisten. Sheikh Naim el-Gaoud ist der Führer von einem dieser Stämme. Wir haben die irakische Armee kontaktiert. Sie hat uns Unterstützung versprochen und um Koordinaten für Angriffe gebeten. Sie hat Informationen über 8 IS-Ziele von uns erhalten. Aber nichts ist passiert. Die irakische Armee ignorierte alle Hilferufe. 200 Angehörige des Stammes von Sheikh el-Gaoud fielen am Mittwoch einem Massaker zum Opfer, das Dschihadisten in der Stadt Hayt verübten. Sie haben zum Beispiel 2 Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren getötet, nur weil ihr Vater mit den Sicherheitskräften kooperierte. Jetzt kontrollieren die Extremisten den Norden der Stadt und suchen 500 Männer, deren Hinrichtung sie bereits beschlossen haben. Die irakische Armee ließ die Hilferufe von sunnitischen Stämmen aus der Region um Hayt unbeantwortet. Aber auch die internationale Militärkoalition hat offenbar noch keine Vorstellung davon, wie sie jene Sunniten unterstützen kann, die dem IS am Boden Widerstand leisten. Sheikh el-Gaoud hatte auch die Koalition um Hilfe aus der Luft gebeten, ohne Erfolg.
Heute ist der offizielle Amtsantritt der neuen EU-Kommission. Deren Chef, der frühere Premierminister Luxemburgs Jean-Claude Juncker, ist nicht unumstritten. Als europäischer Dinosaurier wurde er bezeichnet. Neue Impulse wurden ihm nicht zugetraut. Seine Kommission stieß im EU-Parlament auf viel Kritik. Ralf Siener mit einem Ausblick.
Über 23% aller Jugendlichen in der Eurozone sind arbeitslos. Es dürfe kein 29. EU-Staat entstehen, nämlich ein Staat junger Europäer, die keine Zukunft haben, hat der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor seinem Amtsantritt betont. Noch vor Weihnachten will Juncker deshalb gemeinsam mit der Wirtschaft ein 300 Milliarden Investitionspaket schnüren. Woher das Geld kommen soll und wofür genau es eingesetzt wird, auf diese Fragen müssen Juncker und sein Team eine schnelle Antwort finden. Um neue Arbeitsplätze geht es auch bei den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Juncker hält dieses größte Freihandelsabkommen der Welt für wichtig, will aber auf keinen Fall europäische Verbraucherrechte und Sozialstandards antasten. Wichtigster Mann an Junkers Seite ist sein persönlicher Freund und erster Vizepräsident der neuen EU-Kommission, Frans Timmermans. Der ehemalige niederländische Außenminister wird bei allen zentralen Streitfragen innerhalb der EU-Kommission eine entscheidende Rolle spielen. Das neue Kommissionsduo Juncker-Timmermans ist angesichts der EU-feindlichen Tendenzen in zahlreichen europäischen Ländern zum Erfolg verdammt. Juncker selber sieht seine Amtszeit als letzte Chance, dem europäischen Projekt noch einmal Leben einzuhauchen.
Juncker und sein neues Team, die Erfolgsaussichten der neuen EU-Kommission, kommentiert Karin Bentsch aus Brüssel.
Europa braucht Schub und es gibt gute Anzeichen dafür, dass die neue Kommission mit anschieben wird, damit sich was bewegt in Europa. Die Grundlagen dafür hat der Chef der Kommission gelegt, Jean-Claude Juncker. Ein alter Hase im Politikbetrieb, dem anfangs viele wenig zutrauten, weil sie ihn für ausgebrannt hielten, weil er für sie eben nicht für Aufbruch stand. Juncker hat es noch bevor die eigentliche Arbeit losgeht geschafft, einige seiner Kritiker zu überraschen mit unkonventionellen Ideen. Zum Beispiel damit, dass er seinen neuen Laden erst einmal ordentlich umbaute, anstatt in den verkrusteten Strukturen weiterzuarbeiten. Junkers neue Kommission wird sich nicht mehr um alle möglichen Dinge kümmern, sondern sich auf die großen, wichtigen Themen konzentrieren. Themen, bei denen es sinnvoll, ja notwendig ist, sie europäisch anzupacken. Zum Beispiel, dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt und dass mehr Arbeitsplätze in Europa geschaffen werden. Juncker will das mit einem Investitionspaket von 300 Milliarden Euro schaffen. Ein gutes Projekt. Der Haken ist nur, dass derzeit noch völlig unklar ist, wer wie viel zahlt. Juncker scheint mehr Wert auf den Schutz von Datensicherheit und Verbraucherrechten zu legen. Er hat zum Beispiel eine deutlich kritischere Haltung gegenüber dem umstrittenen Freihandelsabkommen mit den USA als sein Vorgänger Barroso, dessen Kommission war erst nach öffentlichem Druck bereit, mehr Transparenz zuzulassen. Wenn Menschen in Europa den Eindruck bekommen, dass ihre Sorgen ernst genommen werden und Politiker, nicht Konzerne, Politik bestimmen, dann könnte viel Verdrossenheit verschwinden. Anders als Barroso versteht Juncker seine Mannschaft nicht als Verwaltung, sondern als politische Gruppe, als ein Gegengewicht zu den Staats- und Regierungschefs. Mit der neuen Kommission könnte es also mehr europäische Demokratie geben, wenn Juncker sein Versprechen hält und mit dem EU-Parlament auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Anders als sein Vorgänger Barroso redet Juncker unkompliziert, nicht so beamtenmäßig, sodass auch einfache Leute ihn verstehen können. Ein Jungdynamiker ist er sicher nicht, hat aber eine solide Art und einen schrägen Humor, mit denen er zum Ideengeber werden könnte für seine neue Kommission. Zu hoffen bleibt, dass seine Kommissare Lust haben, mit anzuschieben und genug Ausdauer mitbringen für die kommenden 5 Jahre. Sollten sie jedoch taktieren und blockieren, dann bleibt der Schub stecken für die Kommission und für Europa. Und das wäre fatal.
Ein Kommentar von Karin Bentsch. Sie hören das Echo des Tages. Es ist 18.37 Uhr. Es ist ein blutiger Konflikt. Seit April sind in der Ostukraine mehr als 4.000 Menschen ums Leben gekommen. Allein in den vergangenen 10 Tagen mehr als 300, trotz der geltenden Feuerpause. Morgen nun rufen die prorussischen Separatisten die Bewohner zur Wahl auf. Die Ukraine lehnt die Wahlen ab. Russland unterstützt sie, das belegt auch der Bericht unseres Korrespondenten Bernd Großheim.
Am Nachmittag berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti über die Inspektion eines Wahllokals in Donetsk durch Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Auf Nachfrage erklärte eine OSZE-Sprecherin dem ARD-Hörfunkstudio Moskau, es habe sich mit Sicherheit nicht um ein OSZE-Team gehandelt. Die Organisation betrachte die Wahlen in Donetsk und Lugansk als illegal. Ein anderes Beispiel. Der oberste Rat der Donetsker Volksrepublik lädt für den Abend zu einer Pressekonferenz ein. Auf dem Podium säßen internationale Wahlbeobachter, heißt es, Mitarbeiter der ASZE, der Assoziation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Ähnlichkeit im Namen ist vermutlich kein Zufall. Die Volksrepubliken wollen den Wahlen einen legitimen Anstrich verpassen. Gut möglich, dass die ASZE eine Erfindung der Separatisten ist. Der OSZE-Vorsitzende und Schweizer Präsident Didier Burkhalter machte deutlich, die Abstimmungen widersprächen den Vereinbarungen von Minsk. Demnach sollten die Wahlen im Osten der Ukraine ukrainischen Gesetzen entsprechen, was bei den Abstimmungen morgen nicht der Fall ist. Das räumt sogar der Vertreter Russlands bei der EU, Wladimir Chizhov, ein. Er plädiert aber trotzdem dafür, die Wahlen durchzuführen. Die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk brauchen Vertreter aus den Reihen der Selbstverteidigungskräfte, die die Verhandlungen weiterführen. Ihnen vertraut das Volk, kann man sagen. Sie wollen Wahlen durchführen, um ein demokratisches Mandat der Bevölkerung zu bekommen, damit sie die Interessen des Volkes im Verhandlungsprozess mit Kiew wahrnehmen können. Was ist jetzt daran schlecht, frage ich mich. Darüber sollte man sich doch freuen. Natürlich verstoßen die Wahlen gegen ukrainische Gesetze. Na und? Wichtig ist das Ergebnis. Unterdessen erklärte der Chef der obersten Wahlkommission in Donetsk, Sergei Kubajew, im russischen Staatsfernsehen, alles sei vorbereitet für die Wahl. Das ist unser Infoständer. Hier können sich die Wähler über die Kandidaten informieren und schauen, wem sie ihre Stimme geben. Für den Posten des Republikchefs haben wir 3 Kandidaten. Und es gibt 2 Organisationen, die Kandidaten fürs Parlament nominiert haben. Dies hier sind die Kabinen für die geheime Abstimmung. Hier liegt ein Stift, es stehen hier ein Tisch und ein Stuhl. Und man kann auch das Licht anmachen, wenn man schlecht sieht. Sollte es mit dem Strom Probleme geben, haben wir Taschenlampen. In der Volksrepublik Lugansk haben die Wähler eine nicht viel größere Auswahl. 3 Parteien stehen zur Wahl. 4 Kandidaten wollen Staatsoberhaupt werden. Pro-ukrainische Parteien stehen nicht auf dem Wahlzettel. Wie auch immer die Abstimmungen ausgehen, die Europäische Union wird das Ergebnis nicht anerkennen. Laut EU-Parlamentspräsident Schulz untergraben sie den Friedensprozess und delegitimieren die Rebellen als ernsthafte Gesprächspartner. Anders der russische Außenminister Lavrov. Er meint, natürlich werde Russland diese Wahlen anerkennen.
In einer Sonderausgabe des Berichts aus Berlin hat sich Bundespräsident Gauck zu drängenden Problemen Deutschlands geäußert. Das Interview wurde anlässlich des 25. Jahrestags des Mauerfalls aufgezeichnet, an einem symbolträchtigen Ort der friedlichen Novemberrevolution 1989, der Gethsemane-Kirche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Peter Mücke fasst das Interview zusammen.
Für das Interview hatte der Bericht aus Berlin den Bundespräsidenten an einen der symbolträchtigsten Orte der friedlichen Revolution gebeten, in die Gethsemane-Kirche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Ab dem 2. Oktober 1989 war das Gotteshaus Tag und Nacht geöffnet, ein Sammelpunkt für Regimegegner und Symbol des Widerstands gegen die SED-Diktatur. 25 Jahre nach dem Mauerfall steht nun der erste Ministerpräsident der Linkspartei vor seiner Wahl. Bodo Ramelow in Thüringen.
Menschen, die die DDR erlebt haben und in meinem Alter sind, die müssen sich schon ganz schön anstrengen, um dies zu akzeptieren. Aber wir sind in einer Demokratie. Wir respektieren die Wahlentscheidungen der Menschen und fragen uns gleichzeitig, ist die Partei, die dann den Ministerpräsidenten stellen wird, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die die SED einst hatte bei der Unterdrückung der Menschen hier, dass wir ihr voll vertrauen können. Und es gibt Teile in dieser Partei, wo ich wie viele andere auch Probleme haben, dieses Vertrauen zu entwickeln.
Eine Äußerung, die wohl wieder für heftige Kritik aus der Partei sorgen wird. Die Linke hatte als einzige Gauck die Unterstützung bei der Wahl zum Bundespräsidenten versagt und ihn immer wieder heftig angegriffen. Etwa nach seinen Äußerungen zur Rolle Deutschlands in der Welt oder der Kritik an Russland in der Ukraine-Krise. Auf die Frage nach dem derzeit drängendsten Problem in Deutschland nannte der Bundespräsident die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
Es gibt Notsituationen, die wir Deutsche ja auch kennen aus der Nachkriegszeit, wo wir mit unserem Reichtum und mit unseren Möglichkeiten, wo wir tatsächlich nicht am Ende unserer Möglichkeiten sind. Und dann let's do it.
Das Land sei reifer geworden. Er sei optimistisch, dass Deutschland die Herausforderungen bewältigen könne. Auch wenn er einschränkt.
Ob wir alle, die hierher wollen, aufnehmen können, das weiß ich nicht. Das können wir möglicherweise nicht. Da müssen wir auch mit unseren europäischen Nachbarn drüber nachdenken, wer macht was.
In dem knapp 20-minütigen Interview zeigte sich der Bundespräsident schockiert von den jüngsten Gewaltausbrüchen von Rechtsextremisten und Fußball-Hooligans.
Einmal müssen wir klar machen, in diesem Land, in jeder Demokratie, ist der Staat der Inhaber der Gewalt. Staatliche Gewalt gegen Unrecht, staatliche Gewalt gegen Aggression und kriminelles Handeln, das ist gefordert und notwendig. Denn die Welt ist nicht per se nur bewohnt von Friedfertigen, sondern eben auch von aggressiven und destruktiven Menschen. Und denen muss gewehrt werden.
Gauck stellte jedoch auch klar, dass es nur eine Minderheit sei, die gewaltbereit auftrete. Es sei viel geschehen im Land. Ausdrücklich dankte er den Familien, Vereinen und Verbänden. Auch Fangruppen hätten sich durch viel Engagement von denen distanziert, die nationalistische oder rechtsextremistische Stimmung verbreiteten.
Und dann gibt es einen Rest, da sagt der Staat bis hierher und nicht weiter. Das Gewaltmonopol ist unser und nicht euer. Schluss. Und dann wird auch der Richter das Seine zu tun haben, um tatsächliche Gesetzesverstöße dann auch intensiv zu ahnden. Hier wollen wir nicht zuschauen, sondern diese Demokratie ist zu kostbar, als dass wir sie ihren Verächtern zum Fraß vorwerfen können.
Das Interview wird in voller Länge morgen um 18.30 Uhr im Bericht aus Berlin in der ARD ausgestrahlt.
In Brandenburg ist der Weg frei für eine Fortsetzung der rot-roten Regierungskoalition. Nach der Linken hat auch die SPD auf einem Parteitag in der Nähe von Berlin für eine Neuauflage des Bündnisses gestimmt. Die Linke verzichtet in Zukunft auf einen von vier Ministerposten. Alex Krämer berichtet.
Ziemlich flink die Regierungsbildung in Brandenburg. Während in Thüringen, wo zeitgleich gewählt wurde, die Koalitionsverhandlungen noch nicht mal begonnen haben, ist in Potsdam schon alles in Sack und Tüten. Und das auch noch ziemlich harmonisch. Nur 3 von 127 Delegierten des SPD-Parteitags stimmten gegen das Bündnis mit der Linken. Eine so breite Mehrheit dafür, dass auch der nüchterne SPD-Ministerpräsident und Parteichef Dietmar Woidke strahlt.
Das ist ein großer Vertrauensvorschuss. Das ist eine gute Grundlage für die Arbeit der kommenden Jahre. Und ich glaube, dass wir gemeinsam die großen Herausforderungen der kommenden Jahre für unser Land, aber vor allen Dingen für die Brandenburgerinnen und Brandenburger bewältigen werden.
2019 müsse Brandenburg auf eigenen Beinen nicht nur stehen, sondern auch laufen, sagt Woidke. Dann fallen die Hilfen des Bundes für die ostdeutschen Länder weg. Viel Geld, das dann fehlt. SPD und Linke haben sich vorgenommen, wie schon in den vergangenen Jahren, keine neuen Kredite mehr aufzunehmen. Schwerpunkte setzen sie in der Bildung. Mehr Lehrerinnen, mehr Kita-Erzieher und mit einer umstrittenen Kreisgebietsreform. Die soll Verwaltungsstrukturen schaffen, die auch dann noch funktionieren, wenn die Einwohnerzahlen in den ländlichen Regionen Brandenburgs immer weiter sinken. Mit dem anderen möglichen Partner wäre das alles nicht zu schaffen gewesen, sagt Woidke.
Mit der Brandenburger CDU in ihrem gegenwärtigen Zustand wären die nächsten Jahre mit ziemlicher Sicherheit ein waghalsiger Ritt über den Bodensee geworden.
Deshalb also Rot-Rot 2. Die Linke, der kleinere Koalitionspartner, hatte bereits gestern zugestimmt. Per Briefwahl sprachen sich mehr als 92% der Parteimitglieder für den Koalitionsvertrag aus. Ein überraschend gutes Ergebnis, denn schließlich hatte die Linke bei der Landtagswahl im September rund ein Drittel ihrer Mandate verloren. Hörbar und erkennbar erleichtert, Linken-Parteichef und Finanzminister Christian Görke.
Wir haben in den ersten 5 Jahren das Fundament versucht, für ein neues soziales Brandenburg zu setzen. Wir haben zunächst erst mal im Kellergeschoss ordentlich aufräumen müssen. Wir wollen nun die Wohngeschosse angehen. Viele von uns haben ihren Anteil daran, dass das Fundament stark jetzt ist. Und es kann auch der Grundstein sein für das Rot-Rot 2.0.
Federn lassen aber musste die Linke. Im neuen Kabinett wird sie nur noch 3 Ministerposten besetzen, einen weniger als bisher. Die SPD führt 6 Ressorts. Die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag ist für kommenden Mittwoch geplant.
Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz geht mit großem Rückhalt aus der SPD als Spitzenkandidat in die Bürgerschaftswahl im Februar. Bei einer Landesvertreterversammlung erhielt der 56-Jährige heute 97,4% der Stimmen. Volker Frerichs.
Ein tolles Wahlergebnis für ihn persönlich und große Begeisterung bei den Hamburger Genossen. Olaf Scholz genoss seinen Auftritt beim SPD-Parteitag. In einer kämpferischen und selbstbewussten Rede hatte er zuvor eine Bilanz der knapp 4-jährigen SPD allein Regierung in Hamburg gezogen. Der Haushalt sei saniert, die Kinderbetreuung ausgebaut, 1.000 neue Lehrer eingestellt, so Scholz. Und der Bau von 35.000 neuen Wohnungen in der Hansestadt sei genehmigt.
Wir haben Hamburg nach vorn gebracht und wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Und die Bürgerinnen und Bürger hatten eine große Sehnsucht nach einer Regierung, die ihre Arbeit ordentlich macht.
Viel sei bereits getan, meinte Scholz, aber es müsse noch viel mehr getan werden, damit Hamburg auch weiter auf gutem Kurs segle. Und deshalb strebe er 5 weitere Jahre als erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg an.
Es gab schon eine lange Liste von Promis, die gerne mal ins All fliegen wollten. Freitagnacht stürzte eins dieser Promi-Raumschiffe ab. Die Spaceship 2 des Milliardärs Richard Branson. Der 64-jährige Brite will trotzdem mit seinem Unternehmen Virgin Galactic weitermachen. Er sei zwar schockiert über das Unglück, aber das Weltall ist hart, aber es lohnt sich, teilte Branson heute auf seiner Website mit. Nicole Marquardt erzählt den Unglückshergang.
Es sollte Privatpersonen ermöglichen, einmal in ihrem Leben eine Reise in den Weltraum zu unternehmen, für ein paar Minuten Schwerelosigkeit erleben und einen ganz besonderen Blick auf die Erde ermöglichen. Doch nun liegt das Spaceship Two der Firma Virgin Galactic zerschellt auf dem Wüstenboden in Kalifornien. Und noch immer ist unklar, was zum Absturz des Raumschiffs führte. Der Fotograf Ken Brown war beim Start der Maschine dabei, die ohne Komplikationen an Bord ihres Trägerflugzeugs abhob. Ihm und anderen Zuschauern am Mojave Air and Spaceport wurde aber schnell klar, dass dieser Flug nicht planmäßig verläuft.
Just a big puff, a big white puff.
Ich sah eine große weiße Rauchwolke, da wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmt. Augenzeugen sprachen auch von einer möglichen Explosion an Bord. Spaceship Two fiel zu Boden, einer der beiden Piloten rettete sich mit seinem Fallschirm, der zweite starb in den Trümmern. Beide Piloten waren bei Scaled Composites angestellt, das die Maschine gemeinsam mit Virgin Galactic entwickelt. Seit 4,5 Jahren durchläuft das Raumschiff vielfältige Tests. Dies war allerdings der erste Flug mit einem neuen Treibstoffgemisch. Auch am Motor wurden seit dem letzten Flug im Januar einige Änderungen vorgenommen. Letztlich, so Astronaut Steve Robinson, sei man auf Neuland unterwegs.
Rocket Propulsion is still fairly new.
Raketenantrieb gibt es noch nicht so lange, nicht mal 100 Jahre. Das ist im Technikbereich noch neu.
And in technology, that's fairly new.
Inzwischen ist ein Team der US-Transportbehörde NTSB am Unglücksort eingetroffen. Auch für die Behörde ist dieser Einsatz eine Premiere. Zum ersten Mal muss sie einen Todesfall in der privaten Raumfahrt untersuchen. NTSB-Präsident Christopher Hart gab sich zuversichtlich.
This was a test flight and test flights are typically very well.
Dies war ein Testflug und die sind in der Regel sehr gut dokumentiert, was die Bedingungen und den Verlauf angeht. Wir haben viele Beweisstücke, die uns helfen, herauszufinden, was passiert ist und wie sich so etwas in Zukunft verhindern lässt. Der Absturz des Spaceship Two hat erneut in den USA die Diskussion losgetreten, ob es eine bessere Aufsicht für private Raumfahrt geben sollte. Bislang laufen die Versuche von Virgin Galactic mit einer Ausnahmeerlaubnis der US-Flugkontrollbehörde FAA. Sie ermöglicht experimentelle Flugzeugtests, verbietet aber bislang den Transport von zahlenden Gästen. Über 700 Interessenten haben sich bislang für die Reise in rund 100 Kilometer Höhe angemeldet.
Nigeria hatte vor einigen Tagen gemeldet, es gebe eine Waffenruhe mit der islamistischen Terrorbewegung Boko Haram. Der Al-Qaida-Ableger hat diesen Waffenstillstand heute dementiert. Damit ist das Schicksal der 200 entführten Mädchen aus dem afrikanischen Land weiter ungewiss. Und offenbar haben die Terroristen nicht nur diese Mädchen in ihrer Gewalt, sondern auch einen deutschen Entwicklungshelfer, der Anfang Juli verschleppt wurde. Alexander Göbel berichtet.
Die radikal-islamische Terrorgruppe Boko Haram hält nach eigenen Angaben einen entführten Deutschen als Geisel. In einem neuen Video, das am Freitag im Internet auftauchte, sagte Boko Haram-Anführer Abubakar Shekau, der Deutsche befinde sich in der Gewalt der Islamisten. Im Bundesstaat Adamawa im Nordosten Nigerias hatte der Deutsche ein Zentrum für technische Berufsausbildung geleitet. Mitte Juli wurde er von Bewaffneten auf Motorrädern verschleppt. Zu seiner Entführung hatte sich zunächst niemand bekannt. Wegen der Kämpfe zwischen Militär und Boko Haram herrscht auch im Bundesstaat Adamawa der Ausnahmezustand. Boko Haram hatte in der Vergangenheit wiederholt Ausländer entführt, darunter im Januar 2012 einen deutschen Bauingenieur. Der Mann wurde Wochen später bei einer missglückten Befreiungsaktion getötet. Zu dem aktuellen Entführungsfall wollte das Auswärtige Amt in Berlin bislang keine Stellung nehmen. In dem neuen Video äußerte sich der Boko Haram-Anführer auch nach 5 Monaten erstmals wieder zu den über 200 entführten Schülerinnen. 219 verschleppte Mädchen seien mittlerweile zum Islam konvertiert und zwangsverheiratet worden. Einige, sagte er, seien bereits schwanger. Im April hatte Boko Haram in dem Ort Chibok im Norden Nigerias über 270 Mädchen aus einer Schule entführt. Nur wenige konnten fliehen. Mit dem Video widerspricht Boko Haram den Ankündigungen der nigerianischen Regierung. Die hatte Mitte Oktober die Öffentlichkeit glauben machen wollen, es gebe erfolgreiche Verhandlungen mit Boko Haram, ein Waffenstillstand sei in Sicht, die Mädchen könnten bald freikommen. Nach einem aktuellen Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hält Boko Haram derzeit insgesamt über 500 Frauen und Mädchen gefangen. Zwangsheirat mit Terrorkämpfern gilt als gängige Praxis. Boko Haram kämpft seit Jahren mit Gewalt für einen islamischen Staat im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias und hat inzwischen auch ein Kalifat ausgerufen. Seit 2009 zieht Boko Haram eine Blutspur durch das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Bei Anschlägen und Angriffen auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen wurden bis heute in Nigeria mehr als 10.000 Menschen getötet.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Thomas Kuss.
Ja, und da blicken wir natürlich gleich zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga Bayern gegen Dortmund. Schauen aber zunächst auf das Spiel HSV gegen Leverkusen. Die Hamburger haben gewonnen mit 1:0. Der Ex-Hamburger Hakan Çalhanoğlu stand da im Mittelpunkt nach seinem Wechseltheater im Sommer nach Leverkusen. Heiko Westermann war auch verwundert über die Härte und die Atmosphäre im Stadion.
Ja, ich denke, vor dem Spiel war im Stadion schon ziemlich hitzig gewesen, ne? Durch Hacker natürlich. Aber für uns als Mannschaft war es einfach wichtig, wir mussten heute den ersten Dreier einfahren, ne? Egal wie. Und es ging auch nicht um Fußballspielen, es ging jetzt nicht um die Person Hacker, sondern es ging darum, als Mannschaft diese 3 Punkte zu holen. Und das haben wir bravourös gemeistert.
Ja, und Punkte wollen natürlich heute auch die beiden Mannschaften im Topspiel holen. Bayern gegen Dortmund, da schalten wir jetzt live rüber zum absoluten Knaller des Spieltages. Und unser Reporter ist André Siems.
Man kommt teilweise gar nicht mit dem Schildern hinterher, weil die Münchner so viele Gelegenheiten hier schon hatten. Robben, Müller und wieder Robben vor wenigen Minuten. Also in der 23. ist es gewesen. Robben immer wieder ein Unruheherd, den sie überhaupt nicht in den Griff bekommen. Das heißt immer so schön, man weiß doch, was der Robben macht. Er geht entweder rechts vorbei oder er täuscht rechts an und geht in die Mitte. Aber das macht er wie ein Hase. Und das ist so blitzschnell, da kommt man einfach nicht dabei. Bei diesen Dribblings, da bedankt sich selbst der Ball, wenn Arjen Robben da mal dran ist. Und deswegen ist er auch so schwer zu kontrollieren. Jetzt gibt es Freistoß für den FC Bayern München. Wir sind immer noch in der Hälfte der Münchner am eigenen Halbfeld. Rechte Seite draußen Benatia versucht dann Müller zu schicken. Und Müller zeigt an, nicht so hoch, macht das Ganze flach, dann kann ich ihn besser annehmen. Das ist so dann doch ein bisschen zu optimistisch gedacht gewesen, geht in die aufnahmenbereiten Arme von Roman Weidenfeller. Dortmund versucht ein bisschen Dampf rauszukriegen in der Innenverteidigung. Sokrates täuscht den Schuss an, nimmt dann hinten nochmal Weidenfeller mit. Der könnte den Ball jetzt links rausspielen zu Mats Hummels, entscheidet sich dann aber für einen hohen und weiten Abschlag in die Hälfte des FC Bayern München. Kopfballablage von Benatia, allerdings vor die Füße von Bender. Bender in der eigenen Hälfte mit dem Kurzpassspiel rechts raus zu Piszczek. Piszczek könnte wieder auf Sokrates zurückspielen. Die Bayern schwärmen aus, die Bayern stören sehr, sehr früh und Borussia Dortmund fällt bis auf einen Schuss von Mkhitaryan in der 9. Minute noch nicht so viel ein. Deswegen hier noch keine Tore. 0-0.
Tja, und wie das Spiel ausgeht, erfahren Sie natürlich später in den Nachrichten. Ein guter Tag war es heute für Werder Bremen. Werder feierte unter dem neuen Trainer Viktor Skripnik den ersten Bundesliga-Sieg. Nach Rückstand gewannen die Bremer und Kapitän Clemens Fritz in Mainz noch mit 2:1 und verlassen erst einmal das Tabellenende.
Sehr gut fühlt sich das an, das können Sie mir glauben. Wir haben sehr, sehr lange nicht gewonnen. Wir haben Selbstvertrauen aus dem Pokalspiel unter der Woche in Chemnitz mitgenommen. Wir wollten hier bis ans Limit gehen. Das haben wir gemacht heute. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Wir haben unser Tor mit allen Mitteln verteidigt. Und das war der Schlüssel zum Erfolg heute.
Weiter auf dem Vormarsch ist der VfL Wolfsburg. Sieg Nummer 5 in Folge. Die Niedersachsen gewannen beim VfB Stuttgart klar mit 4:0. Trainer Dieter Hecking wundert sich über diese Serie so ganz und gar nicht.
Es ist Ausdruck harter Arbeit. Ja, es ist Ausdruck von etwas, was zusammenwächst, was irgendwo vielleicht auch zusammengehört. Ja, und wir haben heute im richtigen Moment die richtige Antwort gehabt. Immer dann, wenn der VfB so eine kleine Drangphase hatte, eine Chance vergeben hat, haben wir eigentlich gleich vor dem Gegenzug das Tor gemacht. Natürlich sieht gut aus.
Wolfsburg und Hecking sind jetzt Bayernjäger Nummer 1 und sind vorübergehend Tabellenzweiter. Im 4. Spiel des Tages gewann Hannover 96 durch ein Eigentor gegen Frankfurt mit 1:0. Morgen noch 3 Partien, unter anderem empfängt Gladbach im Spitzenspiel Hoffenheim. Und morgen ist wieder Marathonzeit in New York. Der größte Marathon der Welt. 50.000 Läufer werden das Straßenbild prägen. Angesichts weltweiten Terrors und der Ebola-Gefahr eine große Herausforderung für die Sicherheitskräfte. Kai Clement berichtet.
Im Zieleinlauf wird dieses Jahr der 1 Millionste Teilnehmer erwartet oder die 1 Millionste Teilnehmerin. Alle zusammen angefeuert von geschätzt über 1 Million Menschen, sagt Marathon-Geschäftsführerin Mary Wittenberg.
In over 1 million of our neighbors to come out and line our streets and welcome the world here.
Fans, die die Welt willkommen heißen. Leider ist diese Welt ziemlich in Aufruhr. Der Anschlag von Kanada, islamistischer Terror, die Ebola-Seuche. Polizeichef Bill Bratton beruhigt.
I think we can promise you and commit you a happy and very safe event.
Wir können ein schönes und sehr sicheres Ereignis versprechen, sagt er. Konkret heißt das 4000 Sicherheitskräfte, 4 Flugzeuge bzw. Hubschrauber und 20 Polizeiboote auf den Flüssen der Stadt. Alle Läufer müssen Metalldetektoren passieren. Für ihre Sachen gibt es durchsichtige Plastiktüten statt Rucksäcke und längs der Strecke Strecke werden Taschen durchsucht, weshalb überhaupt davon abgeraten wird, welche mitzubringen. Lehren aus dem Anschlag auf den Marathon von Boston im vergangenen Jahr, in New York nun schon zum zweiten Mal umgesetzt. Sorgen oder gar Angst vor Ebola angesichts der Menschenmassen weist Bürgermeister Bill de Blasio zurück. Die Seuche, sie bedrohe Westafrika, nicht die USA. Wieder und wieder habe er den New Yorkern gesagt, es gibt keinen Anlass zur Unruhe. Die Krankheit ist ausgesprochen schwer zu übertragen.
We've said time and time again to New Yorkers, there is no cause for alarm because this is not a disease one catches through casual contact. In fact, it's a very difficult disease to contract.
Statt Alarm also lieber Vorfreude auf einen einzigartigen Lauf.
Soweit Kai Clement aus New York. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.